Yeah. Erlesene Runde zu späterer Stunde. Lehn dich zurück, genieß jede Sekunde. Ey, komm schon, setz dich, guck, es ist samtlich. Guck, es ist samt, guck, es ist samtlich. Keine Hektik, das ist der Stammtisch. Ey, das ist der Stammtisch.
Nice. Es ist lieber so, dass die Leute vielleicht ein bisschen unvorbereiteter da sind, es ist eine angenehme Stimmung und kommt irgendwie von einem zum anderen, oder magst du das voll gerne, wenn jemand dann so richtig komplett vorbereitet ist, dich nochmal auf den kleinen Nebensatz aus dem Interview von vor 3 Jahren anspricht und da nochmal so versucht, was rauszukitzeln?
Ja, ich weiß nicht, also ist natürlich, also es kommt so ein bisschen drauf an, wir kennen uns ja jetzt schon so, aber wenn man jemanden noch nicht kennt oder so, dann ist das schon auch cool, wenn man weiß, der andere weiß da irgendwie, mit wem er das zu tun hat, so ungefähr. Mhm. Wenn er nicht so, weißt du, welche 3 Alben willst du mit auf einer einsamen Insel nehmen und den Schuss? So was man halt so jeden fragen kann.
Ja. Ich finde das aber auch, beziehungsweise jetzt ist es nicht mehr so wichtig für mich, aber fand das früher auch immer schwierig. Du kriegst dann halt, wenn du auch so musikjournalistische Arbeit machst, jetzt mal so abgesehen von Videointerviews, ne, du kriegst dann halt so einen halbstündigen Zoom-Slot und hast, also kommst vielleicht zum ersten Mal mit diesem Artist in Kontakt und natürlich willst du dem irgendwie vermitteln, dass du dich mit seinem Werk und dem neuen Album, was dann gerade gedroppt ist oder was auch immer, auseinandergesetzt hast, aber du willst dem halt auch nicht, willst du mir auch nicht deine eigene Diskografie erklären, sozusagen? Find da mal den Zwischenschritt, wo es irgendwie cool für beide ist. Ist nicht so easy.
Voll. Hast schon recht, ja. Sind wir eigentlich schon live? Also, sind wir schon im Interview oder geht's
jetzt? Und wir sind mittendrin in Folge 69 vom Rap-Stammtisch.
Die Sexfolge.
Ey. Oh, nein. Nein, nein. Wir sind heute, oh, ey, wer weiß, was das für eine Folge wird, aber, wir haben auf jeden Fall erstmal eine ganz großartige Grundlage dafür, dass es eine intensive Folge wird. Denn zusätzlich zu David, der wieder mit am Start ist,
Jojo,
und mir, Torben, haben wir einen unfassbar tollen Gast. Es ist der Coach. Wir können es direkt eigentlich schon mal so festhalten, dass es der Coach ist. Herzlich willkommen hier bei uns im Rap-Stammtisch, Talky Talk.
Ja, thanks for having me.
Ganz bescheiden hinterm Mike.
Wie geht's euch? Alles schön bei euch?
Ja, so halbwegs. Wir können es ja mal ganz transparent leaken, dass wir nicht, sonst nehmen wir ja immer am Montagabend auf. Heute haben wir uns zum Freitagabend getroffen. Ich finde es auch krass. Also ich bin selbst schon von mir überrascht, dass ich mir meinen Freitagabend klauen lasse für eine Podcastaufnahme. Aber dass du als Gast das auch noch machst, ist stark. Und wir sind alle mehr oder weniger fertig von der Woche. Beste Voraussetzungen.
Voll. Nee, ich bin auch nicht, ich gehe heute nicht weg. Ich bin heute echt, ich bin reif für mein Bett heute am Ende der Woche. Ja. Ganz langweilig. Nee, aber ja. Letzten Freitag war so wild, von daher muss diesen Freitag mal ein bisschen ruhig angegangen werden.
Das stimmt wohl. Das haben wir ja nämlich auch miterlebt. Ja, kannst du vielleicht einfach kurz mal erzählen, was ging letzten Freitag ab? Warum war letzten Freitag so wild, dass du vielleicht auch heute immer noch durch bist davon?
Nee, ich bin nicht immer noch durch, aber ja, es war auf jeden Fall, es war super krass irgendwie, keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, ey, ich hab immer gesagt, so, ich mache eigentlich nur Beats, weißt du? Mhm. Und ich habe mich immer versteckt hinter irgendwelchen anderen Leuten, hinter irgendwelchen Rappern oder in irgendwelchen Kombos oder im Zuge irgendwas so. Dann waren noch 3 andere Leute da und so. Und diesmal war es so ein bisschen so der ganze Druck auf mich irgendwie. Und gleichzeitig halt irgendwie mit diesem, mit dem Release von dem neuen Tape war es einfach so super viel zu tun. Und ja, hin und her. Und echt, ja, wie gesagt, es waren 10 Leute auf der Bühne und das alles zu organisieren. Und also es war echt sehr, sehr, sehr stressig, muss ich sagen. Also was Stressiges hatte ich noch nie, wegen so Live-Auftritten und so. Und ja, ich war eigentlich auch dann an dem Tag, wo es dann war, wo es dann sozusagen so alles, wo man nichts mehr aufhalten konnte, sage ich mal, war ich dann auch wieder total entspannt eigentlich. Aber die Tage davor waren super anstrengend. Genau, und dann war es einfach voll der krasse Abend. So, es war auch ausverkauft am Ende dann so. Mhm. Es war voll und es hat alles geklappt, so mein einer Gast Morten erst 30 Sekunden vor seinem Auftritt in das Venue reingekommen und so. Also es war, ja, es war, die waren noch auf der Autobahn, die waren vorher in Köln, haben die gespielt und es war, ja, es war, da hat dann irgendwie alles geklappt, so, weißt du, es waren so ein paar Sachen, also ein paar Leute waren unsicher, ob die kommen und so, und dann hat es irgendwie alles geklappt und waren dann auch plötzlich irgendwelche Leute da, die ich gar nicht erwartet habe und so, und es war, ja, es war einfach, es war echt cool, ja, irgendwie emotional und gleichzeitig total stressig und dann irgendwie so, es ist alles über die Bühne gegangen und war cool und dann war ich total happy, so irgendwie,
ja. Ja, bei der knappen Anreise von Morten ist auf jeden Fall gut, dass er immer ready ist. Sonst wäre das vielleicht ein bisschen schwierig geworden. Digga. Aber hat er auch auf jeden Fall sehr gut hinbekommen. Ja, du kannst mir voll vorstellen, dass es ein bisschen wie, war wie so eine Geburtstagsparty, wenn dann dein Baby veröffentlicht wird und du irgendwie alle Leute einlädst, das vorbereiten willst und dann ja, vor allem, wie du auch gesagt hast, ne, so viele verschiedene Leute dann da auf die Bühne organisieren willst. Richtig schön, dass das so für dich geklappt hat und dass du es dann im Endeffekt genießen konntest auch.
Ich glaube, das müssen wir übrigens kurz für die Leute, die anders als wir nicht vor Ort waren, nochmal einfach erklären und die nochmal in den Kontext reinholen. Letzten ja. Freitag ist nicht nur dein aktuelles Album The Coach 2, dein neues Tape Coach 2, heißt es Coach 2, heißt es Talkie aka der Coach Nummer 2, was ist der genaue Titel?
Ja, aka der Coach heißt es.
Ah, also. Stimmt, ja, genau. Aka der Coach 2. Aka der Coach 2 gedroppt und du hast noch Release-Party dazu im Humbertheim in Berlin und wie du gerade schon meinst, dann auch am Ende ausverkauft gespielt. Genau, für alle, die nicht dabei waren, die können sich das jetzt nacherzählen lassen, aber die haben es halt einfach verpasst. Und es war echt einiges, was passiert ist. Wenn du schon meintest, gerade die Phase davor war irgendwie stressig. Was macht den Stress dann aus? Was waren so die Orga-Aufgaben, mit denen du auch noch betreut warst? Was sind da so die Sachen, die einen umtreiben, wenn man so ein Release auf die Beine oder also so eine Party, so ein Event auf die Beine stellen will?
Ja, erstmal auf jeden Fall die ganzen Leute zu organisieren, so, weißt du, das ist auf jeden Fall das Schwierigste, weil die Hälfte der Leute sich auch nicht so richtig festnageln lässt, so, weißt du. So. Ja, wenn ich da bin, komme ich. So. Und ja, und dann, weißt du, also ich habe auch echt so viel um die Ohren anyway. Und dann, weißt du, dann am Abend davor noch ein Interview und das und tausend Sachen irgendwie. Und ich bin ja auch zwischen diesen zwei Städten, fahre ich ja hin und her und so, weißt du. Und dann, ich habe wirklich 3 Tage vorher dieses Set überhaupt erst so zusammengestellt, so, weißt du. Und dann war ich so, habe ich so die ersten 6 Minuten gehabt, so. Ich wollte am Anfang so ein kleines Medley machen und so ein paar, einfach mal so ein bisschen abfeuern, sage ich mal. Und dann war ich so bei 6 Minuten, so 3 Tage vorher und dachte mir so, oh Gott, du brauchst ungefähr 1,5 Stunden, wie machst du das jetzt und so. Ja, also ey, ich habe einfach zu viel um die Ohren und dann, ja, ist es halt auch so spontan, weil so manche Leute sagen so, ja, da können wir dann an dem Tag schauen, oder? Welche Songs wir spielen. Und ja, es muss ja einiges organisiert werden, auch so, weißt du, noch so drumherum und so. Aber zum Glück, ich habe ja die Julia so, die mir hilft bei dem ganzen Projekt. Und naja, ohne die wäre das auch, glaube ich, gar nicht möglich gewesen. Also es muss ja alles organisiert werden, weißt du, brauchst du Merch und so und dann ja, alles Mögliche.
Ja, super krass. Gab es denn wirklich noch so Änderungen am Set, an den Songs, die dann gespielt wurden am letzten Tag, also da, wo du wirklich noch so drauf reagieren musstest?
Ja, ja, auf jeden Fall. Wir haben ja auch unreleased Sachen gespielt, das kommt noch dazu, weißt du. Ich musste auch überall irgendwelche Live-Versionen machen für die Songs, so, weißt du. Die einen, das ist ja, jeder macht das ja unterschiedlich dort, weißt du. Die einen sind so Autotune full, weißt du, die anderen gar nicht. Die anderen wollen so Halb-Live-Versionen, wo die anderen sagen einfach so, ey, lad meinen Song runter und dann rap ich da drüber. Also so alles Mögliche. Und wir haben so unreleased Sachen gemacht, zum Beispiel der eine Song mit Dissi und Neromon. Der ist halt noch gar nicht fertig, so, weißt du. Und da hat mir Neromon die Spuren auch, glaube ich, 2 Tage vorher zugeschickt, so von seinem Part. Weißt du? Dann habe ich diesen Song irgendwie noch fertig gemacht. Das ist halt 2 Minuten von dem ganzen Set, aber es dauert dann so einen Tag oder einen halben Tag. so, weißt du, das ist so ungefähr so die Aufgabe dann, ja. Und der mit Escape, den haben wir auch die Woche davor gemacht, so, weil ich meinte halt, ey, wir brauchen noch irgendwie eine Abrissbirne, so, du musst jetzt irgendwie noch, dann habe ich ihm das Ding geschickt und der hat es halt dann noch schnell gemacht und ist eigentlich voll geil geworden, aber ja, das sind halt alles irgendwelche Demos, da müsste ich noch ein bisschen angemischt werden, dass das gut klingt, alles muss irgendwie, ja, die Übergänge, alles muss irgendwie auch gecheckt werden und so, weißt du, schon viel Arbeit, ja.
Krass, ja.
Die Qualität hat aber auf jeden Fall nicht drunter gelitten, ne, dass du es so zusammengebastelt hast. Ich fand sogar eher, dass dadurch, dass so viele verschiedene Leute dann auf der Bühne waren, dass es so viele, ja, fast schon Stile dadurch auch irgendwie waren, dass es so einen richtig geilen, vielfältigen Vibe halt einfach den Abend über hatte und das auch irgendwie super familiär war. Weißt du, auch wie die Leute so bei dir seitlich am DJ-Pult dann auch meist auf die Bühne gekommen sind. Das war immer gleich auch der Kontakt mit dir so. Super schöne Atmosphäre einfach.
Ja, voll. Und ja, du musstest ja entweder durch die Menge durch oder du musstest halt so diese Riesenstufe da hinter dem DJ-Pult da so hochklettern.
Ja.
So.
Ja.
Ja, das war auf jeden Fall cool. Ja, du hast recht, das ist total Familie. Ja, und weißt du, also ich meine, das dann auch, natürlich, ich kann auch verstehen, dass wenn die Leute dann auch dem nicht so, also nicht allem zustimmen, weißt du, dem einen ist dann das Autotune, die finden das dann ein Gejaule oder sowas, weißt du? Mhm. Und die anderen denken sich so, warum benutzt der kein Autotune? Ist ja furchtbar, weißt du? Der singt ja gar nicht gerade, sozusagen. Ja.
Warum hört sich das nicht so an, wie wenn ich das irgendwo runterlade? Ja, genau.
So, aber das ist irgendwie, ja, ich finde das halt alles cool und deswegen wird es da gespielt, so, weißt du? Und dann muss man da durch.
Und dann kommt zum Schluss einfach auch nochmal jemand wie Dennemann auf die Bühne, weißt du, und bringt nochmal eine andere Facette dazu.
Das war auch super knapp, der war auch super knapp da und ja, war auch bis zuletzt auf der Kippe und so, aber der echt, das war voll Legende dann irgendwie am Ende, wie er es dann da, ja, wie er es gemacht hat. Ist doch so ein krasser Profi, oh mein Gott, ey.
Mhm. Ja. Okay, was macht einen krassen Profi aus so? Woran erkennst du den, wenn da bei dir auf der Bühne steht? Weiß nicht,
irgendjemand meinte zu mir, es klingt halt echt so wie auf Platte, so, also kein Unterschied. Der hat auch so ein krasses Organ, so eine krasse Stimme. Sorry, ich hab den mal bei seinem Konzert in der Columbia-Halle gesehen und ich hatte da so das Gefühl, als wenn der so einen Kasten verschluckt hätte oder sowas. Also der ganze Oberkörper ist so wie so komplett unter Spannung, so irgendwie, also wirklich, als wenn der so einen Briefkasten verschluckt hätte oder sowas, weißt du?
Okay, ja.
Und der hat so krassen Druck dahinter und diese Reibeisenstimme oder wie auch immer man das nennen will und so, und das ist so wie krass, also finde ich, das können nicht viele oder haben nicht viele auf jeden Fall.
Ja. Ja. Den Part, den er auf aka The Coach 2 gedroppt hat, ist vielleicht auch einer, der live ein bisschen einfacher zu rappen ist, ne, weil er auch nicht so super schnell ist. Aber ist mir tatsächlich auch aufgefallen, dass es sich im Vergleich zu vielen von den anderen so richtig original, weißt du, wie aufgenommen angehört hat bei ihm.
Ja. Voll.
Ich glaube, das liegt doch aber auch bestimmt so, denn das ist ja wirklich auch einer der ältesten Rapper mit Sicherheit, der jetzt auf dem neuen Tape drauf ist. Ja. Und natürlich auch vom Rapper-Typus her irgendwie alte Schule. Und ich meine, Rappen gelernt und wie er angefangen hat und so weiter, da haben ja gerade so Effekte eine viel, viel kleinere Rolle auch beim ganzen Recording-Prozess und so weiter gespielt. Ne? Ich glaube, seine Stimme wurde natürlich auch so ganz anders geformt, als das so für Rapper teilweise heute der Fall ist. These.
Ja, voll. Also klar, du kannst ja heutzutage so ganz leise so einflüstern und so, ne, oder so ganz leise singen so und dann haust du da halt krass Kompression drauf und Autotune und mega Hall und so und das klingt, als wenn du irgendwie, keine Ahnung, Beyoncé bist.
Ja, ich habe mir letztens so ein paar Hintergrundaufnahmen-Geschichten von dem neuen UFO-Album reingezogen und da siehst du das halt auch total, ne, wie er teilweise davor sitzt, reinhaucht, so ein bisschen reinstammelt und so und dann wird das danach so vollgepackt, einfach mit diversen Effekten.
Ja. Ja. Ist auch geil, weißt du? Also hat auch
voll, na klar. Ne?
Ja. nur die Nebengeräusche muss man dann rauskriegen, weißt du, diese ganze, wenn die Kette dann klimpert, ist es noch okay, aber wenn im Hintergrund der Homie die Chipstüte öffnet, dann ist es schlecht, weißt du.
Dann wird's schwierig, ja. Oh, ich will voll gerne auch von dir nochmal ein bisschen so den Produktionsprozess hören, wie weit du da zum Beispiel so mit drin bist bei den ganzen Aufnahmen und so, ne?
Frag mich.
Ja, aber ich würde aber noch ein bisschen gerne beim Live-Auftritt auch bleiben, bei der Release-Party. Du hast zum Beispiel mit Enoch jemanden gehabt, der da als Vor-Act quasi gespielt hat und der ja auch auf dem Album damit drauf ist. Großartig. Fand ich auch richtig geil, wie er das Ganze so ein bisschen eingeheizt hat.
Was ich auf jeden Fall stark fand, wenn wir noch kurz beim Live-Event bleiben wollen, also das war halt, ne, was Torben schon meinte, die meisten Rapper irgendwie hinter deinem Rücken, einmal also hinter dir und deinem DJ-Pult irgendwie einmal lang, das Mic auch direkt gepasst, wenn sie fertig waren, die anderen haben immer schon in der Reihe gewartet, dass sie dann mal drankommen durften sozusagen. Zwischenzeitlich sind wir auch oben auf die Mini-Tribüne gegangen, haben uns das Ganze also von oben angeguckt, da also für die ganze Struktur, was da auch so in Richtung Backstage passiert ist und so weiter, hat man dann einen sehr guten Blick gehabt, besser als unten. Und ich fand den Moment extrem stark, weil ich glaube, dir ist das auch aufgefallen, es wurde sehr oft gesagt, macht mal Lärm für und dann Rapper XY einfügen, weil natürlich die ganzen Rapper sich auch gegenseitig ihre Creds geben wollten, zu Recht. Und dann gab es den Moment beim Konzert, wo du meintest, ihr müsst jetzt auch gar keinen Lärm machen. Ich will, dass ihr einfach nur 3 Minuten einfach nur mal tanzt. Ihr müsst keinen Lärm dafür machen. Das war irgendwie der geilste Moment, wo du es auch mal wieder zu dir rangeholt hast, neben dem Ganzen so, macht mal Lärm für DOS 9, ja, für Escape, ja, für Neroman und für alle anderen, die da waren. Es waren so viele.
Ja, voll. Aber das gehört auch dazu, weißt du? Der Blumenstrauß voll. Ist eh schon so bunt, so, weißt du? Und dann dachte ich so, Mann, fuck, ich will auch irgendwie noch eine andere Facette da drin haben. Es soll auch nicht einfach nur so ein, ja, Mic-Wechsel, so ein Wechselspieler, wie so ein Freundschaftsspiel. Jeder darf mal auf dem Platz, so. Voll. Das war auch geil. Das hat es dann geil aufgelockert nochmal, fand ich. Ja,
ja, total. Generell habe ich mich gefragt, ich meine, als Duo mit den Neuen, so mit DOS bist du ja wahrscheinlich, sind da wahrscheinlich deine allermeisten Tour-Sachen, Tour-Erfahrungen, die du bis jetzt gemacht hast, würde ich mal schätzen. Aber war das jetzt eins deiner ersten Konzerte nach Corona oder hattest du mit T9, habt ihr da auch schon Sachen gemacht gehabt?
Nee, wir haben auch schon gespielt.
Ja, okay.
Wir haben auch schon gespielt. Nee, für mich war es einfach nur zum ersten Mal so, dass ich wirklich mein eigenes, wo mein Name steht da groß drauf und ich muss das jetzt irgendwie. Ich kann mich halt nicht hinter DOS verstecken, obwohl ich mich ja auch dann hinter DOS wieder verstecken konnte. Aber ja, ich war halt irgendwie so verantwortlich. Weißt du, das war irgendwie was anderes, ja.
Hat dich das auch nervös gemacht oder war das dann eher so ein Gefühl von jetzt hab ich die Power, jetzt kann ich die Crowd steuern, das liegt halt, laufen halt alle Fäden bei mir hinterm DJ-Pool zusammen. So ein positives Ding.
Also das ist ja bei T9 eigentlich auch so. Also wir sprechen natürlich schon drüber, was wir auch so spielen wollen und was nicht. Aber ich mache ja trotzdem eigentlich immer das Set oder das Live-Set, baue das dann zusammen und so. Aber nee, ich war auf jeden Fall ein bisschen nervös am Anfang. Also sagen wir so, weißt du, ich dachte am Anfang nur so, weil wir haben relativ spät angefangen auch mit der Idee und mit der Promo und so, weißt du. Und du hörst aus allen Ecken irgendwie, ja, live-mäßig läuft gerade nicht so, die Leute haben keine Kohle, Corona, dies, das und so, ne? Ja. Und dann hatte ich einfach so ein bisschen Schiss und dachte so, oh ey, wenn da jetzt nur x Leute kommen oder so, Mann, scheiße oder was weiß ich, ne? Und dann hat sich das irgendwie, war das irgendwann auf einem coolen Level und es waren genügend Karten schon weg und ich dachte, okay, es wird auf jeden Fall nicht peinlich oder nicht scheiße, so. Und dann haben wir echt am letzten Tag auch so noch richtig viele Tickets verkauft. Und das ist so Berliner-mäßig. Also es war dann aus Berlin.
Ja, klar. Ja,
dann auf Punktlandung war es dann ausverkauft, ja. Also mit der Abendkasse dann zusammen so, ja.
Ja. Und es war auch eine schöne Crowd, fand ich, die viel von dieser Energie halt auch einfach mitgetragen hat. Also die halt auch wirklich dann für jeden nochmal neu Lärm gemacht hat.
Ja. Und weißt du, das Ding ist auch, weißt du, es war voll bunt durchmischt, alles war dabei, es war auch nicht jetzt so eine Wurstparty oder irgendwie sowas, sondern es war irgendwie cool durchmischt. Und jung und alt, es war irgendwie alles, es war irgendwie, keine Ahnung, es war cool durchmischt. Und weißt du, die Leute waren halt wirklich wegen mir da diesmal und deswegen konnte ich auch irgendwie eigentlich spielen, was ich wollte, weißt du? Und ich habe auch voll viele so düstere, ich wollte so düstere Bretter einfach so am Anfang spielen, ja, um so ein bisschen so, weißt du, um so ein bisschen so die Leute so ein bisschen aufzurütteln und so, und dachte einfach nur, das ist mir egal, die sollen einfach nur mit dem Kopf so besser nicken oder irgendwie. Und ich habe die auch angestachelt, so Moshpit-mäßig. Also ich meine, da war ja nicht viel Platz, aber so, weißt du, das bisschen Moshpit, was da ging.
Ja,
das haben wir gemacht so. Und das war irgendwie, ja, ich wusste, dass ich das da machen kann, weil die Leute halt das kennen. Also die wissen halt, wo sie da hingehen so. Und das war irgendwie, das war eine ganz coole Erfahrung. Das wäre nicht so, dass man sich dann nicht so vor irgendeiner Stadt oder vor irgendeinem Publikum so beweisen muss oder so, sondern die Leute waren halt wirklich deswegen da. So, das war auf jeden Fall cool. So, das gab mir mehr Freiheiten so.
Ja.
Du hast auch noch zwei voll schöne Momente kreiert bei der Veranstaltung, in denen du nochmal an Lord Folter gedacht hast, wo du nochmal Song von ihm gespielt hast, nochmal das Licht richtig runtergefahren ist. Wie war das so für dich? War das okay, wie die Crowd es auch aufgenommen hat?
Ja, voll. Ich fand das eigentlich voll schön, weil ich habe ja auch gar nichts gesagt. So, die Leute haben dann ja so Feuerzeuge rausgeholt, ne? Und so, das habe ich ja gar nicht gesagt. Das fand ich dann eigentlich so voll schön. Und also selbst die Leute, die das auch gar nicht so richtig auf dem Schirm hatten, haben das irgendwie so gemerkt, so, dass da irgendwie was Besonderes passiert. Und ich fand das irgendwie, ja, das finde ich voll schön, dass das irgendwie so weiterleben kann. Und ja, das finde ich auf jeden Fall cool, ja.
Ja, ich würde auch sagen, aus Sicht vom Publikum, also ich, keine Ahnung, ich hätte mir irgendwie, es gibt, glaube ich, sehr wenige Arten dieser Veranstaltung, wo so eine, wir haben in der letzten Episode, die wir aufgenommen haben, auch schon ganz kurz drüber geredet, und da meinte ich auch schon so, dass für mich die beste Art der Erinnerung halt irgendwie das Musikalische ist, was man weitertragen kann. Und ich glaube, es gibt wohl wahrscheinlich kaum vergleichbare Live-Events oder irgendwie so eine Zusammenkunft, wo auch, ne, die Leute auf der Bühne und hinter der Bühne, aber auch eben, wie du meinst, ne, das ganze Publikum, dass so viele Leute aus einer Hip-Hop-Act zusammenkommen und dann Lord Folter in so einem Rahmen würdigen können. Und ich glaube, das hat auf beiden Seiten total stattgefunden und war irgendwie, ja, ein Moment, der eben das Erinnern oder das Gedenken daran einfacher gemacht hat als jede Worte, die ich oder wir jetzt wahrscheinlich dafür finden werden. Das war ein ganz besonderer Moment in dem Sinne.
Voll, ja.
Ein sehr vielseitiger Abend auf jeden Fall.
Danke euch.
Ja, hat Spaß gemacht. Also, es war auch sonst, ne? Once in a lifetime Konzerterfahrung, so wann sieht man diese ganzen Leute schon mal? Natürlich passiert das nur in Berlin, und wann kommen also Leute aus so vielen verschiedenen Ecken halt in so einem auch absolut tollen, in so einer tollen Location irgendwie zusammen, die halt dann das Ganze doch irgendwie eng und schwitzig und sehr nah beieinander macht. Und es ist halt, ja, es wird es wahrscheinlich nicht mehr in der Form so krass oft geben, auch wenn ich natürlich hoffe, du lässt so eine Talky Release Session einfach nochmal irgendwann aufleben, wenn gegebenenfalls Nachfolger kommen oder was auch immer.
Das ist so anstrengend, aber ich fand das auch, und ich habe das auch von den Leuten irgendwie wieder zurückbekommen, so, also als Feedback, so auch die Leute, die aufgetreten sind, so, weißt du?
Ja.
Auch wenn die halt teilweise vor viel mehr Leuten auftreten oder so, fanden die das trotzdem irgendwie voll, ja, hat denen das voll gut getan, oder ja, es hat irgendwie gut getan, weißt du, es hat irgendwie den Beteiligten gut getan, und das hat man auch so gemerkt irgendwie, und so kam das Feedback auch zurück von der Crowd und von den Leuten, die aufgetreten sind, so. Die einzige Kritik war so, ja, es hätte noch länger gehen müssen oder irgendwie sowas. Aber wir mussten da halt raus, so, weißt du, das ist immer die Kacke mit diesen Doppelbelegungen von den Clubs und so, da sind da gleich die nächste Veranstaltung und so, und das ist dann halt immer das Gleiche, so, ja.
Ja.
Beim nächsten Mal dann Open End einfach.
Ja, wäre geil. Dann müsste man die Party danach auch noch sozusagen so belegen und so. Ja, müsste man vielleicht machen. Ja.
Erinnere ich das richtig? Holy Modi hatte keine Zeit, ne? Der war nicht mit am Start? Oder nee, war der auch da?
Urlaub leider, ja. Der war
im Urlaub. Okay.
Und Longos Mongos hatte 39 Fieber und so. Also waren so.
Ja, bitter.
Ja, aber das war, ist ja klar, dass irgendjemand dann nicht kommen kann, so. Ja. Ello hätte ich, wäre auch geil gewesen, weißt du, Ello wäre geil gewesen. Döll.
Oh, na voll.
Audi und Jessin, aber die waren ja alle in Erfurt da auf Tour und so. Also, ja. Es ist sehr klar, dass nicht alle kommen können, so.
Ja, ich fand, es haben schon wirklich eine beachtliche Anzahl von Leuten, haben es dann auf die Bühne geschafft. Also es war immer noch, war immer noch krass. Ich bin aber auch, also freut mich voll für dich, dass du auch dann, ne, für den ganzen Stress auch, was du jetzt beschrieben hast, dass du wenigstens als Outcome auch irgendwie hast, dass du dieses Feedback von den ganzen Leuten kriegst und dass es dir auch gesagt wird, was für eine tolle Erfahrung für Leute, die auf der Bühne, aber auch vor der Bühne stehen, das irgendwie war. Ja, ich hoffe, das bestärkt dich dann wenigstens so weiterhin, dass du das auch absolut positiv mitnimmst sozusagen, dass du es auch irgendwann vielleicht realisierst, wie viele Leuten das halt auch gibt, weil auch da, ne, es stimmt auch schon, das Touren ist zurzeit nicht so geil und auch Konzerterlebnisse, ich habe schon, auch jetzt gerade was im Nach-Rony war, das sieht halt oftmals auch trauriger aus und dann sind selbst die kleineren Sachen eben nicht voll und so weiter und das ist ein anderer Vibe. Bei dir war das eben nicht der Fall.
Ja, aber ja, also wie gesagt, manchmal so, das ist halt auch wirklich wie so ein Scheißspiel. Ich will jetzt nicht so sehr so coachmäßig vergleiche hier raus. Aber manchmal spielst du halt unentschieden und manchmal verkackst du und verlierst und manchmal ist halt schießt du drei Tore, so weißt du.
Ja.
Ja.
Wenn die Bank halt voll besetzt ist, ne? Genau, ich hatte Holy Modi deswegen auch angesprochen, weil ich voll Bock gehabt hätte, das Intro vom Album auch mal live zu hören. Finde ich nämlich, kommt schon direkt sehr atmosphärisch halt einfach rein und ich liebe es, wie er halt bei dieser Bridge-Hook-Geschichte in diesen Producer-Tag quasi so reinslidet. Und dieses schön so ein bisschen hochgepitchtere aka The Coach damit einbaut in den Text. Wir haben vor kurzem erst mit Alpha Mob, mit dem guten Deo, über seinen Producer-Tag geredet, was noch relativ frisch ist. Und ich würde dich voll gerne fragen, wie lange gibt's denn deins schon? Kannst du uns die Geschichte so ein bisschen erzählen? Wer ist denn das ursprünglich? Ich finde fast, das könnte nämlich Holy Modi sogar sein selbst.
Ja, das hast du gut erraten. Nee, das ist also es ist lustig, dass man, ich hätte gedacht, man kommt drauf oder so, aber das ist halt wirklich, also da ist der Tag her, von diesem Song ist der Tag. Also er hat erst diesen Song, wir haben erst diesen Song gemacht, den gibt's schon, sag ich mal, seit dem ersten Tape, aber der war nicht auf dem ersten Tape drauf und ich hab's einfach nur rausgeschnitten und 5 Halbtöne runtergepitcht, ja, straight up.
Im Ernst jetzt?
Ja, natürlich.
Ist dieser Song, der jetzt Intro zum zweiten Album ist, den gibt's eigentlich schon auch seit dem ersten Album und da.
Ja, voll, natürlich.
Hä, wie geil natürlich. Ist das denn?
Ja, aber sowas passiert ja häufiger mal, dass man, bei T9 haben wir das auch manchmal gemacht, dass man so Sachen anteast und dann auf irgendwas dann rückbezieht und sowas. Das liebe ich. Das gibt's.
Okay, aber ist ja richtig geil. Ich habe gedacht, ne, weil es halt so, dein Wiedererkennungswert halt einfach schon ist, baut er das deswegen so ein. Nee, okay, es kommt daher.
Ja, das genau, weil die Geschichte ist eigentlich die, dass so Madness und Dö haben mich irgendwann so Coach genannt. Da ging das los. Und dann, ja, ich weiß, dann sagt der eine Dings, dann der nächste sagt, nennt dich dann auch Coach, dann geht es so rum und dann hat es Holy Modi gehört und dann hat er das da halt mit eingebaut und dann habe ich diese Line, dann war halt so, okay, was mache ich jetzt irgendwie und dann ja, dann ist das so entstanden und eigentlich ist auch durch seinen Tag, sage ich mal, der ganze Name und so alles entstanden, weißt du, also dieses AKA der Coach, er hat sozusagen den Titel erfunden.
Wow, da kann er stolz sein.
Und diese Line zerschneide ich mir halt immer so, wie ich Bock habe, also entweder ich nehme die ganze Line oder ich nehme nur dieses Ende, dieses Coach. Mhm. Aber das ist Holy Modi, einfach nur 5 Halbtöne runter, ja.
Ey, geil. Killer.
By the way, ich habe auch noch eine spezifische Frage zum Album-Intro, aber vielleicht könnt ihr auch beide beantworten. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich wahrscheinlich irgendeine Referenz oder irgendwas wieder nicht gette, die alle auf dem Schirm haben, aber es kommt ja, diese ersten paar Zeilen sind ja rote Wein und bin voll high. Sie schmilzt hin, so wie Softeis. Und ich habe das schon mal, also diese ersten Zeilen habe ich, bei mir hat's halt im Kopf gerüttelt und ich kenn's vom Heller Meller Tape von Fit Meller, wo Mr. Max drauf gerappt hat. Das ist aber, das glaube ich nicht Mr. Max, wo das ist. Und nee, das ist auch richtig.
Du hast komplett recht. Er, dieser Song, den gibt's wie gesagt schon eine Weile und er hat sich da auch schon bedient. Du hast komplett recht, ja.
Also ist das wirklich daher? Also er meinte einfach,
kannst du mir irgendwas schicken, kannst du mir irgendwie ein A Cappella schicken oder irgendwas. Und ich habe ihm das geschickt, also Holy Moly wurde sozusagen schon zweimal missbraucht und gechoppt. Krass, und auseinandergenommen.
Das muss ja verwirrend für mich sein, weil das Heller Meller Tape ist ja letztes Jahr schon, also die zeitliche Abfolge ist ja die andere sozusagen. Damn Son, okay. Ja, und das ist ja auf dem Heller Meller Tape auch, das klingt wie so eine Alien-Stimme, es ist hochverzerrt einfach so, ja.
Ja, Insights hier. Du packst Insights aus.
Geil.
Aber das, weißt du, darum geht's, finde ich, für mich so, weißt du, dass man diese kleinen Sachen dechiffriert und ja, da irgendwie, da ist so ein krasser Mehrwert für mich dahinter. So, ich liebe das, wenn man immer noch Sachen entdecken kann oder sich so fragt oder so denkt, so, was meint er damit oder was? Weißt du, das finde ich auch das Krasse bei DOS. So, bei DOS gibt's ja immer so Leute, die dann das so interpretieren, was er dann da sagt, und dann fragen die ihn auch, oder er macht ja immer so Erklärstunden, so, ich erkläre dir eine Line und so. Und die Leute können das halt so wirklich echt auf 10 verschiedene Arten irgendwie interpretieren und sich da irgendwas reindenken und so. Das fand ich halt echt, das ist halt das, wo mein Interesse für Rap eigentlich auch so ein bisschen gestartet ist, weißt du, so bei Wu-Tang oder so CNN früher, so Capone und Noriega, die haben so in so krassen Hieroglyphen gesprochen irgendwie. Also für mich damals, ne? Also konnten noch nicht so gut Englisch und so. Und dann haben die ihre Viertel, die haben ja damals ihre Viertel in so Mittlerer Osten so aufgeteilt, so, ne? Keine Ahnung, Queens war dann Kuwait und Manhattan war, keine Ahnung, Iraq oder was auch immer so, und dann haben die so, weißt du, und das hast du dann irgendwann erst verstanden, wenn du es ein paar Mal gehört hast, oder wenn, weißt du? Ja. Und so, ja. Das ist für mich so dieses, so ein bisschen Detektivarbeit, sag ich mal.
Ja, wir haben in letzter Zeit immer mal wieder so über verdichtete Kunst gesprochen, wo du halt immer noch mal weiter reindiggen kannst und keine Ahnung, ja, wie du sagst, die Formulierung oder so bringt mich auf irgendwas Neues, was ich dann rausfinden will und wo ich dann mit wieder was ganz anderem in Kontakt komme, weil 1000 Referenzen hier und da. Aber das erinnert mich gerade nochmal daran, dass wir eigentlich eine unserer wichtigsten Fragen, die wir gestern sonst immer stellen, heute noch gar nicht gestellt haben. Jetzt hast du gerade schon von selber so ein bisschen angefangen. Wir wollen eigentlich immer voll gerne wissen, wie sind die Leute überhaupt mit Rap, Hip-Hop in Kontakt gekommen? Wie ist so dein Weg dahin, wo du heute stehst? Vielleicht jetzt halt nicht im Kompletten, aber so, ne, die ersten Schritte dahin.
Das kann ich dir gar nicht so genau sagen. Also du meinst so, wann ich zum ersten Mal Rap-Musik gehört habe oder so?
Ja, genau. Was waren so vielleicht Einflüsse? Ich glaube, wir haben schon so ein bisschen rausgefunden, Brüder spielen sehr oft eine entscheidende Rolle, die einem irgendwas zeigen oder mit denen man zusammen irgendwie sowas rausfindet.
Nee, ich habe leider keinen Bruder, aber ich weiß es gar nicht. Es ging irgendwann ging es los. Ich war eigentlich eher so auf Punk und so. Ich war früher eher so punkmäßig unterwegs. Und dann ist das irgendwann rüber geswitcht, auch mit Graffiti so angefangen zu malen und dann und dann haben wir immer, weißt du, in den Bussen so die Scheiben zerkratzt mit so Schleifsteinen.
Wann war das so ungefähr? Wie alt können wir uns sich da vorstellen?
Ja, ich war also keine Ahnung, so 15 oder sowas, würde ich sagen, ja. Und dann ging es irgendwann los, so dann hat man irgendwann, wir haben dann so teilweise die Rap-Texte von unseren Favorite, weil keine Ahnung, von Mobb Deep oder irgendwas, haben wir dann so in der Schule so auf den Tisch so gekritzelt und so, weißt du, und da ging so, also so dieser Scheiß, weißt du, und überall hingetaggt und ja, dann ging das irgendwann los und dann hast du irgendwann, ja, du weißt ja, wie es ist, dann irgendwann freestylt man irgendwie peinlich rum und so und dann kauft man sich die erste Platte und da ist ein Instrumental drauf und denkt man, okay, was ist hier los, warum, wo ist der Rap hin und dann, okay, Beats. Und dann ging das weiter los, dann habe ich irgendwann, hat mir irgendjemand ein Programm gezeigt, so Acid heißt es, so Sony Acid. Dann habe ich damit versucht, Beats zu machen, ganz krepelig und so, aber es ging dann irgendwie, bin dann irgendwie reingekommen und dann ja, dann bin ich irgendwie weiter rein in die Materie und habe dann so angefangen zu dingen und auf Flohmärkte zu gehen und so, aber das ist, ja, dann ging so Graffiti wurde immer weniger und dann ging es immer mehr ins Produzieren und irgendwann habe ich auch aufgehört so zu rappen oder so peinlich rum zu freestylen oder so. Ja, und dann haben wir, keine Ahnung, so Mixtapes gemacht, haben wir so ein bisschen gedjayed und ja, und dann irgendwann Beats gemacht und dann irgendwie immer mehr Beats gemacht und dann irgendwann muss das eine MPC sein, weil nur damit kann man geile Beats machen und dann, ja.
Na klar.
Irgendwelchen Floppy Disks mit so, ich hatte so eine MPC 2000 XL hatte ich. Ich habe so im Supermarkt gearbeitet und habe mir die dann gekauft. Und ja, dann ging es irgendwie los mit Beats machen und dann ein paar Jahre später habe ich mir diese MPC 1000 gekauft. Da war dann noch mehr Speicherzeit, da konntest du mehr samplen, da konnte man so 12 Minuten auf einmal samplen. Dann habe ich die immer voll geballert mit Samples, so einfach bis die 12 Minuten voll waren. Oder beziehungsweise so viel, dass man noch auf jeden Fall auch noch Drums aufnehmen konnte und so. Und dann habe ich irgendwie versucht, aus diesen 12 Minuten, die da waren, so viel wie möglich zu machen. Da habe ich immer aus einem so einem 12-Minuten-Projekt habe ich dann irgendwie so, keine Ahnung, 3 bis 10 Beats irgendwie gemacht. Und habe immer die Samples übereinander so oder miteinander irgendwie so gechoppt. Und dann ging es irgendwie los. Ja. Da habe ich irgendwie jahrelang nur auf der MPC Beats gemacht. Gar nicht mit irgendwie ohne Computer. Also ich habe erst mit Computer gemacht und dann war ich so, okay, ich bin so ganz puristisch, nur alles auf der MPC. Super anstrengend, super zeitaufwendig. Aha. Also auch so vom Arrangement und so, echt Katastrophe. Ja, und dann irgendwann bin ich dann wieder, weißt du, dann habe ich gemerkt, okay, der Sound ist einfach nicht so geil, weil ich habe da keinen richtigen Equalizer. Ich habe nur so einen High-Pass und so einen Low-Pass. Ich muss irgendwie wieder zurück zum Rechner und dann habe ich die ganzen Einzelspuren von der MPC dann so gleichzeitig im Rechner gesynkt und boah, es war auch wieder super aufwendig und ja, jetzt so mittlerweile mache ich eigentlich gar nichts mehr mit der MPC und mache alles nur noch in Ableton und ja, baue da alles schön zusammen und habe mich gefragt, wie ich früher Beats gemacht habe. Ja, jetzt habe ich meine ganze Geschichte schon erzählt, so ungefähr.
Richtiges Handwerk, was du dir da aufgeschafft hast.
Ja, aber weißt du, das Geile ist, dass ich mir halt wirklich mit dieser Limitierung von dieser MPC 1000 so, ich habe mich dann noch weiter limitiert. Es gibt an der Seite so einen Slider, der Q-Link-Slider oder so. Das ist sozusagen, der ist so, keine Ahnung, 5 Zentimeter lang. Und damit habe ich dann so gechoppt. Also ich habe die gar nicht auf die 16 Pads gelegt, sondern ich habe dann nur noch mit diesem Slider gechoppt. Mhm. Also da konntest du den Anfangspunkt vom Sample so verändern, so, weißt du. Und dann habe ich einfach geguckt, an welcher Stelle ist das geil. Und dadurch sind so krasse Zufälle entstanden und so krass grob auch irgendwie geschnitten. Und dadurch, da habe ich irgendwie so einen Style irgendwie entwickelt, glaube ich. Und das war auf jeden Fall durch diese Limitierung und durch dieses Einschließen und auch nur so mein eigenes Ding machen irgendwie und mir auch nicht reinreden lassen und so. Ja, voll.
Ja, also ich finde gerade bei deinen früheren Werken, also was Beats, aber auch also deine Instrumental-Sachen einfach angeht, die du rausgehauen hast, diese gewisse Roughness und ja, ich glaube, dieser Begriff so Rumpelbeats ist halt, das klingt immer so derbe, abwertend einfach, aber es beschreibt ja auch irgendwie einfach eine Art von Vibe, die halt nicht glatt gezogen ist, die halt sich nicht so komplett anbiedert und das war ja immer so total Teil irgendwie, zumindest so aus meiner Wahrnehmung von dem, was auch so gerade ein bisschen deine früheren Sachen ausgemacht haben und umso schöner finde ich es eigentlich, dass du halt nicht nur erzählen kannst, hier Musik und ich bin zum Produzieren gekommen, habe die MPC in die Hand genommen und jetzt so all die Jahre später ist es immer noch das Gleiche, sondern nein, du hast dich halt einfach trotzdem noch weiterentwickelt und mittlerweile auch auf den beiden Coach-Alben, auch auf dem Modus Minus-Album mit Ello und so weiter, machst du halt Beats, die 5 Jahre zuvor hätte keiner gesagt, das ist ein Talky-Beat, sondern die klingen halt einfach anders als das, was du früher gemacht hast. Das finde ich irgendwie, also das finde ich für mich auch irgendwie als Zuhörer das Schöne oder auch ein guter Grund, warum ich mich gerne zum Beispiel mit dir öfters zusammensetze und drüber rede, weil sich das einfach weiterentwickelt und eben nicht die gleiche Mucke ist wie vor 10 Jahren. So, das finde ich auch irgendwie einen voll wichtigen Aspekt.
Ja, aber also beides ist da auch wieder cool, weißt du? Also
ja, klar.
Ich denke bei manchen Künstlern auch so, die machen eigentlich, also die entwickeln sich auch weiter, aber es ist trotzdem immer so krass irgendwie so ein Sound und du weißt, was du bekommst, sage ich mal so, weißt du? Du weißt ganz genau, wenn ich den Künstler anmache, weiß ich, wie das nächste Album klingt. So, du weißt es jetzt schon eigentlich. Das hat auch was, ne? Der Hörer kann sich halt drauf verlassen und kriegt das, was er eigentlich auch will, ne?
Klar, das sind halt die krassen Trademark-Sounds. Dann hat auch eine Qualität für sich, ja, keine Frage. Aber also keine Ahnung. Ich finde generell, ich supporte immer generell künstlerische Weiterentwicklungen, wo auch mal Experimente gewagt werden. Selbst wenn ich die dann ab und zu scheiße finde, route ich eigentlich immer für Artists, die auch mal was Neues ausprobieren und aus ihrem gewohnten Muster rausgehen. Selbst wenn ich dann finde, dass es nicht so gut ist wie der alte Scheiß, gönne ich es denen immer, dass sie es wenigstens probiert haben, einfach so und nicht nur weil es funktioniert, im Alten hängen bleiben einfach.
Ja, ich finde, es gibt auch einen krassen, also für mich gibt es so einen Unterschied zwischen, ich mache sozusagen das Album, ich weiß nicht, früher, ich weiß nicht, ob das jetzt Sinn macht, ja, also, aber Common Sense, so, weißt du? Ich finde, der hat immer so, von Album zu Album hat er irgendwie so, wie so ein bisschen so einen anderen Style, oder der hatte plötzlich, war der dann so voll hippie-mäßig unterwegs und das hatte so gar nichts mit dem Album davor zu tun und ich fand das dann so ein bisschen so, ja, okay, Bro, warum machst du das? Ich kann damit jetzt nichts anfangen, so, ich wollte doch das hören von davor, so, ne? Ja. Und dann gibt's aber so Künstler, zum Beispiel Busta Rhymes, so ungefähr zu der gleichen Zeit. Ich finde, der hat immer so, das war immer Busta Rhymes, aber er hat seinen Sound so krass geupdatet irgendwie. Es war immer so voll die neue Welle, die der irgendwie aufgemacht hat. Also eine Zeit lang so, ich rede jetzt so von, ja, keine Ahnung, um 2000 rum oder sowas, weißt du, als er diese ganzen, der hat ja immer Dilla Beats gehabt auf seinen Alben, aber der hat dann immer so diese Rockwilder Produktionen oder diese Knots oder weiß nicht, wer da alles dabei war, so oder Timbaland oder irgendwie sowas, weißt du, das war dann irgendwie so, er hatte so crazy Songs auf einmal drauf und es war immer so, ich hatte das Gefühl, es war immer so krass, wie so die neue Welle, die noch nicht da ist, so, weißt du? So, also gar nicht so der neue Style, der jetzt gerade in ist, sondern er hat so den neuen Style vorgegeben, so. Und es war trotzdem aber immer Buster irgendwie. Er hat es halt mit seiner Stimme und mit seinem Rap so krass zusammengehalten, so.
Ja. Wenn du da als Coach mit den Playern aus dem Game zusammenarbeitest, wie sehr schiebst du die oder ermutigst du die vielleicht auch ein bisschen in die Richtung, update deinen Sound mal? Oder, ne, komm, mach nochmal einen Take und drehen noch mal richtig durch, mal kurz mit der Stimme. Lass doch mal ausprobieren, wie kann sich das Ganze noch anhören? Oder guckst du da eher so ein bisschen zu, wie das passiert auf deinen Produktionen?
Ey, es ist wirklich jedes Mal unterschiedlich. Also, sorry. Ich versuche irgendwie immer was, ich will immer irgendwas Neues machen, ja. Und das ist natürlich völliger Quatsch, so, weißt du. Weil man macht dann nicht immer was komplett Neues, aber ich finde es immer geil, wenn da so ein kleiner Twist dabei ist oder wenn irgendwas da ist, was ich nicht so oft gehört habe oder irgendwie, wenn es ein bisschen, ja, keine Ahnung, oder wenn ich den Künstler noch nicht auf sowas gehört habe oder dann denke ich mir, okay, normalerweise würde man jetzt das und das machen und dann, aber vielleicht müssen wir genau die andere Richtung gehen und hier dann da die Drums weglassen oder das, keine Ahnung, wir müssen es alles umschmeißen und wie sehr ich da eingreife, kommt auch echt voll drauf an. Also manchmal bin ich voll involviert und sag voll viel und manchmal bin ich einfach nur so in the zone auch so ein bisschen. Es kommt auch drauf an, was ich da an dem Beat gerade mache, wie schnell die Leute auch sind, weißt du? Also es ist oft auch so, dass ich ja erstmal einen geilen Beat machen muss. Ich bin ja kein Produzent, der sagt, also passiert auch, ja, dass ich sage, okay, hier, hör mal diesen Beat, willst du drauf was machen? Und dann sagt er, okay, ja, lass aufnehmen, los geht's. Oder keine Ahnung, ja, also am liebsten mache ich halt gerne den Beat direkt vor Ort, so, weißt du, und dann muss ich auch erstmal einen geilen Beat machen, so.
Klar.
Und in der Zeit haben die Leute ja dann Zeit, um irgendwie zu schreiben. Und manche Leute sind aber auch so schnell einfach, ich sag mal, zum Beispiel mit Morten erlebe ich es manchmal so, ich habe noch nicht meine Hi-Hat gemacht oder so und er nimmt einfach nur über das Sample auf, so. Und sagt so, ey, kann ich recorden? Und ich so, okay, aber ich habe noch keine Clap, kein Snare, also keine Hi-Hat, so. Ja, ich lass einfach recorden, so. Und dann, also, weißt du, was ich meine? Das ist dann so, Morten freestylt alles so. Der freestylt einfach alles. Es wird alles nur gefreestylt und der kann auch, wir haben neulich eine Session gemacht mit Holy Modi und ihm und wir wollten eigentlich los. Das war, keine Ahnung, 1 oder so, weißt du? Und wir wollten eigentlich aus dem Studio und noch in die Kneipe gehen so. Und dann haben wir irgendwie noch was angefangen und das haben auch schon irgendwelche Leute in der Kneipe auf uns gewartet und so und dann meint Morten so, ey, wir müssen nochmal in die Farbe gehen hier.
Die beiden einfach, die muttergefickte beiden, Farbe muss jetzt nochmal gegangen werden, sorry.
Und dann sind die beiden einfach in die Kabine gegangen und haben das Ding einfach runtergefreestylt, so, weißt du, immer so abwechselnd, so Bar für Bar mäßig, immer so hin und her und das ist so ein geiler Song geworden, also es ist total Freestyle und so schnell und auch, weißt du, manche Lines auch wirklich nur wie so eine Freestyle-Line kurz, aber es hat so einen krassen Flavor einfach.
Ja, killer.
Und dann gibt's aber auch halt andere Sessions, wo echt die Bars 10-mal umgedreht werden und dann der Beat 10-mal geändert wird und ganz 10 verschiedene Beats und so, weißt du, also es ist wirklich komplett unterschiedlich.
Ja. Okay.
Aber krass, sind eigentlich irgendwelche Leute zu dir nach Amsterdam gekommen und haben was gemacht oder kommst du dann schon meistens wahrscheinlich nach Berlin und holst die Leute da ab, wo sie eh im Studio sind oder wo sie sonst sich bewegen, aufnehmen und so weiter?
Für die, also guck mal, der erste Song mit Modi, der ist in dieser krassen Corona-Zeit entstanden, auf Hausparty. Den haben wir über Hausparty gemacht mit Chris Henry.
Weißt du? Ja, ich glaube, du hattest letztes Mal oder irgendwann, als wir uns gesprochen hattet, hast du das schon mal erzählt gehabt, dass ihr euch so teilweise für Arrangements getroffen habt und so den Shit geregelt habt.
Nee, nicht für Arrangements, für einfach ganze Songs. Wir haben einfach gesagt, okay, wir machen jetzt einen Song auf Hausparty.
Na klar.
Und also, ja, unterschiedlich. Also ich habe hier ganze Alben gemacht mit Leuten, also Chips zum Beispiel mit Döll haben wir hier gemacht. Haben ganz viele Sachen hier schon in Amsterdam gemacht, aber ja, meistens ist es so, dass ich bin dann halt, wenn ich in Berlin bin, bin ich halt so eigentlich nur im Studio so, also es sei denn, ich treffe irgendwie meine Familie oder muss zum Arzt oder sowas, sonst bin ich eigentlich nur im Studio so und dann kommen halt Leute vorbei und ja, die wissen dann irgendwie, dass ich im Studio bin, dann geht manchmal einfach die Tür auf und irgendjemand kommt, ist ja aus dem Studiokomplex, da sind noch andere Leute und dann ruft irgendjemand an, ey, bist du im Studio? Ja, ich bin im Studio. Dann kommt der vorbei und dann treffen sich auf einmal Leute, die halt nichts miteinander vorher zu tun hatten, so wie zum Beispiel jetzt letztens halt Dizzy und Nero, Neroman.
Ja.
Dieser unreleased Song, den wir gespielt haben, so, das war einfach auch, ja, Dizzy wohnt nicht weit und Neroman ist oft da bei mir und ja, dann laufen die sich einfach über den Weg und weiß auch nicht, ob das jetzt funktioniert oder nicht, aber ja, wir haben, glaube ich, an dem Abend 2 Songs gemacht und ja, einer ist für Neroman und einer ist für Dizzy einfach so, weißt du?
Geil.
Und in diesem Prozess, manchmal ist auch einer für mich dabei, weißt du, was ich meine?
Ja.
Und so ist dieses Tape entstanden, so, also, ja.
Ja,
das ist einfach so ganz organisch, ganz locker, auch nicht. Ich habe auch nicht irgendwie gesagt, okay, ich brauche jetzt noch den einen Song für die Ladies oder den einen Song über, was weiß ich, Gott, Thema XY oder so, das muss jetzt hier noch rein oder so, aber das ist einfach nur so ein Sammelsurium von Tracks, die irgendwie entstanden sind, so.
Ja. Aber ich finde das so voll schön auch, also wir haben ja letztes Mal zu deinem ersten Coach-Tape schon gesprochen gehabt und da habe ich es dann auch in die Headline, weil du es so schön formuliert hattest, so gepackt, man schenkt sich gegenseitig Songs und das ist ja auch, also was du gerade beschrieben hast, ne? Die Leute laufen sich über den Weg, du bist irgendwie der Connector, weil es ja halt doch irgendwie bei dir oder dann im Studio zusammenläuft und die beiden werden im Gegensatz beschenken sich gegenseitig und du bist auch noch mit involviert und gehen jeweils mit einem Song nach Hause, den sie dann irgendwie über sich rausbringen, also wie auch immer halt verwenden können und so weiter. Das ist eine total schöne Art und ja, wie du schon meinst, ne, ganz weit weg von so Kalkül, was könnte jetzt funktionieren, wen müssten wir noch abholen, welche Zielgruppen können wir noch erreichen oder sowas.
Ja, das Coole ist, die sind jetzt halt connected, die sind jetzt befreundet.
Ja, so, genau.
Weißt du, was ich meine? Also, weiß nicht, ob sie jetzt schon richtig dick befreundet sind, weil das jetzt gerade erst war, aber ja, weißt du, die Hand ist sozusagen geschüttelt und ja, jetzt kennt man sich und jetzt hat man zwei Songs, wenn man zwei Songs zusammen gemacht hat, ist es halt, ein Song zusammen machen ist halt auch irgendwie was Intimes, mhm, ist ein bisschen wie Petting oder sowas. Jetzt kommen wir doch noch auf,
ja, den, Folge 69, auf die 69.
Genau. Okay. Vielleicht fällt mir da noch was ein.
Wie genau sehen diese Studio-Sessions aus? Wie gut lernen sich die Leute bei dir kennen? Kann man vorbeikommen? Oh, wild, ey.
Zwang 33.
Ich hatte mir in Vorbereitung darauf noch mal kurz euer Gespräch zum letzten Album durchgelesen. Und da war dir in eurem Gespräch für die Juice aufgefallen, dass du gar keine Frauen auf dem ersten Teil mit drauf hattest. Jetzt hattest du beim zweiten Teil Josi Miller mit drauf und hast die beim Strausberger Platz über den so ein bisschen was singen lassen und hast sie mit Gold Roger vernetzt in dem Moment. Wie kamst du zu dem Kontakt? Habt ihr da auch richtig im Studio gechillt?
Ja, voll. Also ich wollte schon ewig mit Josi Beats machen und Session machen und so. Mhm. Genau, und dann haben wir uns getroffen und ich habe dann so scherzhaft gesagt, ja, aber dann musst du auch was singen und so. Und dann.
Yes!
ja, also ich wusste, dass sie halt singt, also auf Englisch vor allem, aber ja, es war immer so ein bisschen. Ja, es ist nicht so auf jeden Fall auf der ersten Seite von ihrer Bio, sage ich mal. Ich bin Sängerin, mhm, so. Genau, und ja, ich habe halt gehört, dass sie krass singen kann. Und dann, ich finde es mal total, also ein Beat machen ist für mich völlig in Ordnung, weißt du, ein Beat ist auch cool. Aber mittlerweile bin ich halt wirklich so, ich bin so ein krasser Session-Typ, dass ich immer das so geil finde, wenn dann gleich jemand was drüber macht, weißt du, auch wenn es nur, mhm, so eine Line ist, die dann vielleicht eine Bridge ist oder ein Chorus oder sowas, weißt du, weil dann hat man nicht nur einen Beat gemacht, der dann so, mir fällt jetzt nicht kein geiler Sexvergleich ein, nee, aber man hat nicht einfach nur so ein Pferd auf die Weide geschickt, sondern man hat gleich schon irgendwie, sag ich mal, den Reiter drauf oder die Reiterin in diesem, okay, schon schlechter Vergleich, aber ich meine, man hat sozusagen gleich schon ein Pferd im Rennen. Wow.
Oh ja.
Um jetzt beim Coach wenigstens zu bleiben. Ja, und das finde ich irgendwie voll. Ich mache auch voll gerne so eine 1-Stunden-Challenge, nennen wir das, dass wir einfach sagen, aha, okay, ja, eigentlich können wir jetzt nach Hause gehen, wir haben schon einen geilen Song gemacht oder keine Ahnung. Aber lass jetzt noch mal gucken, was wir in einer Stunde so, was da so geht, weißt du?
Ja.
Und das ist so, dann, ja, kann man irgendwie voll geil so frei aufspielen, weißt du? Es muss manchmal gar nichts, man kann einfach nur, man weiß, okay, in einer Stunde kriege ich jetzt nicht viel hin oder kriege ich jetzt wahrscheinlich nicht hier das geilste Ding hin, aber man kann dann einfach mal kurz so irgendwas an die Wand werfen so und dann, ja, gucken, ob es am Ende geil ist. Und vielleicht ist es am Ende auch nicht geil, vielleicht hat man einen geilen Anfang, weißt du? Und das, ja, ist irgendwie ein, oft die Leute, also gute Rapper kriegen auf jeden Fall nach Stunden einen 12er hin. Also das heißt gute Rapper. Jetzt auch, es klingt wieder so eklig, aber also, ja. Wenn du das eine Weile machst, kriegst du schon irgendwie einen 12er hin, denke ich mal, in einer Stunde. Außer du hast jetzt so krassen Writers Block oder fällt nichts ein oder oder du holst dann wenigstens irgendeinen alten Text raus, weißt du, und passt den ein bisschen an oder sowas. Kriegst du auf jeden Fall in einer Stunde hin, so. Und dann hat man was, weißt du, dann kann man sozusagen was mit nach Hause nehmen, so, weißt du. Mhm. Ist nicht nur einfach ein Beat, und dann denkt man sich, oh, was könnte hier für ein krasser Song drauf sein, sondern hast einfach gleich.
Ja, ist schon gemeinsam Anfang. So zusammengewachsen. Voll. Ja, ist das Pferd im Rennen, auf dem du nach Hause reiten kannst.
Yes.
Okay. Gibt's denn sonst noch ein paar Frauen aus der Rap-Szene, wo du sagst, oh, mit denen würde ich voll gerne mal zusammenarbeiten, oder die finde ich super spannend, die würde ich richtig gerne mal auf einer Produktion von mir hören?
Voll, ich bin auch schon verabredet. Ich will auch gar nicht so viel erzählen, aber also mit einer Rapperin, mit der ich schon verabredet bin, ist Amanda She-Raw. Kennt ihr noch She-Raw?
Ja, oh, krass.
Ja, ist eine gute Freundin von mir. Ist eine gute Freundin von mir.
Ah, wie cool.
Ja, und mit der bin ich auf jeden Fall verabredet. So. Also sie hat auch gerade ein kleines Baby bekommen und deswegen wird es noch eine Weile dauern, aber wir sind auf jeden Fall fest verabredet, darauf freue ich mich. Ja.
Oh, sweet, das ist richtig cool. Die hat auch dann voll lange noch beim Radio auch eine eigene Show gehabt, oder?
Ja, genau.
Cool.
Ja, die ist auch krass, also die ist echt so krass.
Mhm, damals schon. Ja. Ich weiß noch, mit Serk hat die doch ganz viel zusammengearbeitet.
Ja, genau.
Oh, wilde Zeiten. Ja.
Ich habe mich noch gefragt, beim Zusammenstellen von deinem Album, du meinst ja gerade schon, ist dann so ein Sammelsurium. Und das ist ja auch klar, ne? So viele ganz verschiedene Leute, ganz verschiedene Stile und so weiter. Ich habe es jetzt in den letzten zwei Tagen einfach nochmal mehr durchgehört. Ich kann es auch nochmal voll empfehlen. Also mir geht es mittlerweile so, es kommt so viel Musik raus. Aber meistens, wenn man den dann so zeigt, wenn man wirklich Sachen einfach mehrfach hört, also ich habe auch viel mehr entdeckt davor, es ist halt so Musik, die rausgekommen ist, die irgendwo okay ist, aber so, wenn man halt reingeht, dann kriegt man es irgendwie viel mehr mit. Dann fängt man auch an, hast du auf Strausberger Platz so U-Bahn-Geräusche eingebaut eigentlich? Mm. Das ist,
ja, klar.
Ja, weißt du, so, das fällt einem aber auch wirklich erst beim vierten Listen so wirklich auf, weil dann kann, also ja, sowas halt, ne, die Details.
Voll, und das
als,
ist mein
als
Ding.
Ich jetzt, als ich jetzt nochmal durchgehört habe, dachte ich so, dass irgendwie in der ersten Hälfte und am Anfang, dass da so die härteren Sachen sind, wo teilweise auch die Rapper so ein bisschen dümmer gehen, also ganz lieb gemeinsam. Am dümmsten geht natürlich Longest Mongoose mit seinem Song.
Ich bin down mit Bruder und du bist down mit niemand.
Aber spätestens so das Ende von Tunnel und dann so ab Naiv und dann kommt eben auch so Aquarien mit Neromon und California, die ja auch ins Melodische gehen, und dann kommt eben noch der Joseph Miller und Gold Roger Track, was so das Balladenhaftigste für mich überhaupt ist, und endet ja auch dann am Ende mit Dizzy, der ja auch ein totaler rappender Sänger oder singender Rapper ist, wenn man so will. Diese zweite Hälfte ist irgendwie, die ist total melodisch einfach geworden. Hast du das mit Absicht gemacht, dass das so ein bisschen switcht?
Ja, also das ist so, ey, das mache ich voll gerne. Das ist, also das, du, wenn du dir Modus Minus anhörst, das ist eigentlich genauso auch. Es geht richtig hart rein. Und dann wird erstmal alles abgefackelt und dann bricht es so auf und dann kommt da, wie heißt der Song, Gleis 7, so, weißt du? Dann kommt so Gleis 7, dann kommt Wandel da rein.
Genau, das ist ja auch wieder am Ende hier
mit
drauf.
Haikus mit Neroman und so, dann wird das alles so, es wird dann wieder gut, weißt du? Das ist bei mir immer so, ich reiß erstmal auf, mach alles platt und dann geht wieder so ein bisschen die Sonne auf und dann, weißt du?
Ja.
Dann beginnt ein neuer Tag und es ist dann doch wieder alles okay. Es ist wirklich so ein Film, weißt du? Also es ist jetzt, hast du gut gehört, aber das mache ich, das liebe ich. Also das mache ich häufiger.
Ja, super nice. Also ich hätte zum Beispiel jetzt nicht sagen können, dass du es auf Modus Minus auch so gemacht hast. Und allein, ich glaube, allein deswegen werde ich dafür nochmal reingehen. Aber also, ist ja auch nicht so, dass es mir immer auffällt. Aber by the way, ne, also, das mag, die Grundidee mag ein schöner Film sein, aber also auf Coach 2 endet der Film halt mit dem Song Das Ende. Und da entwirft Dizzy eine sexy, aber es ist auch eine apokalyptische Fantasie. Weil da geht die Welt eigentlich unter.
Ja, genau. Genau, das ist das Ende, weißt du. Das muss auch irgendwie am Ende sein und,
ja, voll.
Ich finde, es hat ganz cool gepasst. Davor kommt ja Drogen, ne? Das ist das ist sozusagen schon der Prolog für das Ende. Ja. Und davor, genau, davor kommt, glaube ich, Strausberger Platz, ne? Und davor kommt Aquarien, und Aquarien ist ja auch so ein bisschen draußen schon irgendwie.
Ja.
Mhm. Voll.
Ja, richtig schön, dass es für dich auch so wichtig ist, dass es so ein Gesamtkonzept einfach ergibt. Und dass es nicht halt einfach nur, ich feuer einen Song raus für irgendeine Playlist oder so. Und ich halte hier gerade noch mal in die Kamera das großartige Tape, also wirklich, ne, das physische Tape. Wir hatten mit Alpha Mob viel drüber geredet, in dem das Ganze auch erschienen ist. Richtig geil, dass es dann auch so eine Form einfach bekommen kann. War dir das wichtig, dass du das auch noch mal in diesem physischen, dieser physischen Form hast?
Nee, das ist, also, ja.
Oder, also, hey, kann ja auch sein, dass irgendjemand gesagt hat, komm, funktioniert gerade, wir machen das jetzt zusätzlich du hast es abgenickt.
Nein, es liegt eigentlich nur an dem Artwork, weil das Artwork halt wirklich ein Foto von diesem Tape ist. Und deswegen muss immer erst das Tape gemacht werden, richtig, und dann wird es abfotografiert und dann ist es auf dem Cover, also auf dem digitalen und Vinylcover. Das ist ja ein Foto einfach von dem Tape, so ein Produktfoto, sag ich mal, oder so. Ja.
Auch richtig schöne Hommage fast schon nochmal.
Ja, weil es ein Tape ist. Es ist halt mein Tape, weißt du, was ich meine? Und deswegen muss das auch das Foto davon sein.
Ja, richtig gut.
Ich fand das schon immer so einen richtigen Bold Move. Das hast du ja beim ersten auch schon genauso gemacht. Halt einfach ein Foto vom Tape, also von der Kassette auf die fucking Vinyl zu drucken, das ist halt schon, das geht richtig hart.
Ja, aber da gibt's ja auch so andere, also ich meine, wie heißt das von Kanye West, wo er nur so eine Art Demo-CD vorne drauf hat, das ist, was ich meine?
Ja, klar, ja.
Ne? Also das, aber ich glaube, ich habe mal so einen Artikel gelesen oder so, dass das, keine Ahnung, das 20., 30. Cover ist oder sowas, was die da, also die haben ganz viele verschiedene Sachen ausprobiert und am Ende war es das einfach so. Ja, sowas finde ich irgendwie geil, aber ist auch schwierig, weil dieses Tape-Format und dieses aufgeklappte, ich hatte ja auch schon mal so eine aufgeklappte VHS-Papp-Hülle, sag ich mal, bei diesem Album mit C.S. Armstrong so. Das war ja auch so ein bisschen, ne, das ist auch wie so ein Film, den es nicht gibt, also wie so eine Hülle von einer VHS-Kassette von einem Film, den es nicht gibt, so ein bisschen, ne? Und das ist auch so ähnlich, genau. Und dann irgendwann grafisch kommst du dann so ein bisschen an deine Grenzen. wie stelle ich das Tape jetzt da? Und jetzt hat es halt so ein klares Design, ja.
Ja, es war oft, das stimmt, aber auf dem Album C.S. Armstrong, ich habe das auf jeden Fall auch als Vinyl hier, und es ist ja auch, ne, das Tape, was du jetzt drauf hast, das heißt natürlich, es ist einfach als Ganzes drauf im Zentrum sozusagen, aber dieses VHS-Ding ist ja auch, das füllt ja so, die Vorderseite füllt ja so zwei Drittel sozusagen von diesem Frontcover von einem Vinyl oder jeglichen Quadraten, dann geht es halt so zur Seite quasi weiter, das ist halt auch nochmal richtig special von der Aufteilung, ganz, ganz weird und ungewohnt einfach.
Ja. Ja, viele Möglichkeiten gibt es da nicht. Es ist halt, ja, aber es kommt immer noch jemand um die Ecke, der ist dann irgendwie, wo du denkst, so, fuck, warum ist mir das nicht eingefallen?
Man muss halt einfach machen, ja.
Man muss einfach machen.
Stimmt.
Ihr habt noch Musik mitgebracht, ne? Oder?
Genau, wie sieht's Musik aus? Reden? Ich wollte mal fragen, wollen wir noch mal ein bisschen über die aktuelle Musik quatschen?
Ja, klar. Das können wir machen, ja. Lass mal schnell durchrasen. Also bei mir war wieder absolut Phase so, ich glaube, es ist eine große Umbruchsphase beim Rap-Stammtisch, einfach jetzt, wo ich nach Berlin gezogen bin. Ich habe keine Zeit mehr zur Musik hören, das ist schlimm. Ich kann jetzt nur noch Honorable Mentions raushauen.
Bitter, bitter, bitter.
Dafür gute. Ich fange einfach an. Absoluter UK-Untergrund. Hat aber vorletztes Jahr, also 21, ja, die beste EP des Jahres rausgehauen. Die EP heißt Manic und der Künstler heißt Rarely Always. Wird jetzt sein, ich glaube, Debütalbum ist es sogar, genau, sein erstes Album, Work, rausgehauen. Absurd starke Künstler, so also Hip-Hop mit so ein bisschen, ja, mit so den klassischen UK-Elementen, also so ein bisschen Dub, ist weniger Grindrum, aber so ein bisschen Dub halt auch noch irgendwie anreichert. Ja, und das Ganze mit einem sehr eigenen Flow irgendwie verziert, genau. Songs sind auf der Playlist. Ich empfehle auf jeden Fall den Song Urgent. Das ist auch das Intro vom Album. Ich glaube, einer meiner Fuff-Hip-Hop-Tracks, die dieses Jahr rausgekommen sind. Absurd stark.
Geil, okay, check ich aus.
Ja. Ich habe das Album tatsächlich auch geschafft, einmal durchzuhören. Irgendwie, was mir so ein bisschen aufgefallen ist, viele Bläser so mit drauf. Und hat mich wieder voll dran erinnert, wie geil das sein kann, was für ein erhebendes Gefühl einem so Blasinstrumente irgendwie da wieder geben können, wenn die so ein bisschen prominenter auftreten.
Ja, voll. By the way, ich glaube übrigens, Thema Blasinstrumente, großes, ich weiß gar nicht, irgendein Track habe ich dieses Jahr auch schon gehabt. Ich muss ihn nochmal raussuchen, aber dieses Jahr Querflöte, es wird einfach extrem viele Querflöten-Beats einfach geben und es wird zurückkommen. Das ist der geile Scheiß jetzt, ey, ich sag's euch.
Jetzt, vor allem jetzt.
Ja. Ja, okay, Folge 69, es geht um Blasinstrumente, alles klar.
Jetzt jo, komm mal.
Wissen wir, was wiederkommt, okay. Querflöte.
Mhm. Was hast du mitgebracht, Torben?
Ich habe tatsächlich kaum mehr was draufgepackt, weil schon super vieles drauf war. Ich habe diesen Okay Okay von Soli und Gianni Suave mit draufgepackt. Ja. Würde ich noch gerne haben. Wie fandet ihr den?
Fand also okay, okay.
Ich gehe immer erstmal über den Beat und der Beat ist, glaube ich, von diesem, wie heißt der, Matt Mando oder sowas? Ich glaube, ne? Ist das, war das das? Das ist auf jeden Fall, den Beat finde ich ziemlich geil. Und ja, also Gianni finde ich auch super. Soli kann
ich jetzt, liebe Gianni halt einfach, ja.
Kannte ich noch nicht so richtig krass, aber fand ich jetzt auch cool. Also
es war halt auch wieder sehr so, kann ich mir auch gut gefreestylt vorstellen, wie er überhaupt in diesen, in den Song reinkommt. Und das Ganze halt auch so ein bisschen slurred irgendwie mit diesem okay, 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 okay. Ja, das finde ich, kann mir vorstellen, es braucht auch ein bisschen Mut, so direkt in so einen Song reinzukommen. Aber ja, hat auf jeden Fall einen geilen Style, was perfekt eigentlich auch zu diesem Stil von Gianni Suave passt. Was ich immer noch extrem frisch finde.
Ja.
Voll.
Ja, Toki, was hast du eigentlich mitgebracht? Denn du hast mitgebracht.
Ich kann mich nicht entscheiden. Ich gehe mal schnell durch. Ich habe auf jeden Fall, Westside Boogie hat so eine kleine so ein Three-Piece gemacht, um mit so, ich glaube, es geht insgesamt 5 Minuten, 3 Songs oder so.
Ja.
Und der eine Song, den finde ich ziemlich geil, dieser Mood heißt der. Da habe ich noch so einen Künstler gefunden, Nick Bucks, habe ich noch nie gehört. Mit 2 Chainz finde ich auch super hart, irgendwie den Song.
Mega
das
nice. Neue
Keyglock Tape ist draußen, so. Hatte ich mir ein bisschen mehr erhofft. Ich hatte mir ein bisschen mehr was in diese düstere, also weil ich liebe so diese super düsteren, harten Gangster-Nummern irgendwie und dieser eine Song, dieser Ratchet, der geht auf jeden Fall am meisten in die Richtung, so, den fand ich ziemlich cool.
Nice, das habe ich noch nicht auf dem Schirm gehabt, das habe ich mir jetzt aber gleich mal abgespeichert, weil eigentlich auch Scheiß, den ich hören muss. Keyglock, ey.
Ja, Keyglock ist sozusagen der Homie von Young Dolph.
Jo.
So, der kleine Homie und ja, der hält jetzt die Fahne da hoch und ja, ich finde diesen Produzenten ziemlich krass, diesen Bandplay. Der macht so geile, wilde, also ja, wenn der so Gangster-Beats macht, fällt ich so hart ab. Und dann gibt's hier so, ich habe noch Trevor Spitter drin, der Name ist jetzt irgendwie, finde ich irgendwie ein bisschen, okay, haut mich jetzt nicht um, aber der hat ein paar geile Sachen gemacht, so, auch ein kleiner Künstler. Der neueste Song heißt auf jeden Fall Wildstyle, der hat auch ein geiles Video. Aber es gibt noch zwei andere Songs von dem, die echt geil sind, finde ich. Muss man so ein bisschen, nice. Finde ich ganz cool, jetzt ein bisschen. Ja, vergleichen ist immer schlecht, aber ich finde vom Beat, ich gehe halt immer erstmal über den Beat, ne? Wenn mir der Beat gefällt, dann denke ich mir so, okay, könnte jetzt irgendwie vielleicht auch Zaire Rashad sein oder sowas und dann rappt da jemand anders drüber. Genau, und dann, pass auf, ich gehe noch weiter durch, jetzt zack, zack.
Na klar.
Dann habe ich Skibi, das ist jetzt so ganz anders. Ich dachte, okay, jetzt ich gehe so krass Gangster und düster rein. Ich brauche noch irgendwas, was so ein bisschen mehr uplifting ist.
So der Rahmen muss sich wieder schließen dann zum Schluss.
Und das ist, ich glaube, das könnte, ich weiß nicht, vielleicht ist das auch eine geile TikTok-Nummer oder so. Das könnte fast eine geile TikTok-Nummer sein, aber ich liebe manchmal so diesen afrikanischen Vibe. Der macht irgendwie, das ist alles okay, wenn ich sowas höre. Und genau, um jetzt gleich wieder zurück in die Hood zu gehen, habe ich dann von Styles P noch einen reingepackt.
Ja.
Das finde ich irgendwie krass. Der hat mich, das ist so ein, ich glaube, es ist ein Vinnie Idol Beat oder so. Und das hat mich so krass an diese Mixtapes erinnert von, ja, keine Ahnung, von vor 10 Jahren oder so. Und ja, Styles P irgendwie jetzt Ende 40 immer noch der gleiche Gangster und Gentleman irgendwie. Ja, keine Ahnung. So, das habe ich auf jeden Fall hart abgefeiert. Genau, und da gibt es noch hier Euro, Eurotag oder Eurotag, keine Ahnung. Mhm. Und das ist auch so ein kleinerer Künstler, und den habe ich auch so über diese ganzen, also ich komme immer über den Beat, über die Sachen ran, so, ne? Das ist halt, ich glaube, Press Play hat den produziert. Press Play ist auch so über, also der macht auch so mit Morten und den ganzen Boys und so. Und Holy Moly. Und der macht so krasse Beats, finde ich. Press Play macht so krasse Beats gerade. Oder schon immer, aber jetzt gerade, ich feiere es so hart ab, was er macht. Und darüber habe ich diesen Künstler entdeckt. Und das finde ich irgendwie, hat einen richtig geilen Vibe. Und ganz am Ende ist noch Nature Boys von Lugardi und Fyodor, weil der Song mir einfach nicht aus ihrem Schädel will.
Okay. Dein Herz der Ohrwurm gerade, ja?
Ja, richtig schlimmer Ohrwurm. Und aber ich war neulich in Köln, ein bisschen abgehangen, und ich liebe die beiden auf jeden Fall. Mhm. Ja, ganz große Süßmäuse, die zwei.
Unfassbar sympathisch, ja.
Ja, und deswegen musste der Song da auch noch mit rein. Ja, bunte Mischung mal wieder.
Nice, aber super gute Sachen, die du mitgebracht hast. Also gerade Eurofuck, so, hatte nicht auf dem Schirm, so eine nice Untergrundempfehlung. Habe ich richtig Bock reinzugehen jetzt.
Hast du gecheckt schon oder was? Oder?
Nee, hatte noch nicht auf dem Schirm, aber hatte jetzt Bock, mich reinzuhören auf jeden Fall. So, bin ich bei Spotify erstmal gefollowt, und dann wird halt Diskografie ausgecheckt, ganz normal.
Ja, der hat jetzt gerade ein Tape rausgebracht, das habe ich noch gar nicht gehört. Aber die Singles davor sind alle ziemlich geil, muss ich sagen. Ja.
Nice.
Bin gespannt, was da kommt.
Ja, ich glaube, ich habe auch noch zwei Honorables drauf. Muss ich übrigens noch nachreichen, ne? Torben, wir haben letztes Mal über McCormie gesprochen und habe irgendwie völlig ignoriert, dass The God Fahim einfach größtenteils auch Kollaborator auf diesem Tape war, weil fast, ich glaube, alle außer ein Song ist er auch mit drauf.
Ups.
Funny enough, ist mir auch durchgerutscht, hat im Februar auch ein Album rausgehauen, Iron Bull, und es ist absurd gut. Also ich habe ansonsten halt noch so Sachen von Alchemist und Conway the Machine gehört, und es kam alles nicht an The God Fahim ran. So, es ist unfassbar heftiges Tape. Auch wird sehr viel Real Talk getalkt und schlaue Weisheiten rausgehauen. Ist krass. Sollte man sich
geben
auf jeden Fall. Ja, definitiv. Ja. Und das Wichtigste, aber darüber reden wir in einer oder in zwei Folgen nochmal. Aber erste Vorbote vom JPEG Mafia und Danny Brown. Kollabo-Album ist raus. Scaring the Host, ich glaube, 24.3. oder sowas. Lean B. Fatty ist draußen. Es sind ein Haufen Speed-Up-Samples mit drin. Es geht total dumm, und ich bin froh, dass Leo nicht am Start ist in dieser Folge, um mich zu haten für diesen Song.
Ja, und ich sehe hier Larry June und Alchemist, sehe ich hier. Larry June und Alchemist ist,
genau, das fand ich auch noch nice. Ja, aber halt, ja, wenn Alchemist dabei ist, das kann man eigentlich nie haten. Also das finde ich meistens gut. Da kann, also, ist nicht so schwer, Alchemist gut zu spitten.
Es kam gestern so eine kleine Mini-Doku raus, wie die das halt so aufgenommen haben. Keine Ahnung, so 10, 15 Minuten oder irgendwas. Und die haben das irgendwo in so einem fetten Haus, irgendwo in Malibu, weißt du, Blick aufs Meer und so. Und da haben die das einfach so, ein Mikrofon mitten in diesen Raum gestellt und einfach so aufgenommen. Und also teilweise zumindest. Und man sieht da so ein bisschen den Recording-Prozess und wie die das alles gemacht haben. So. Und das hat mich schon wieder angefixt, so, weißt du, sowas liebe ich ja, wenn man das so ein bisschen, wenn man ein bisschen sehen kann, wo das alles passiert ist. Und es erinnert mich halt auch immer an die Sachen, die, also ich fahre halt auch gerne mit meinen Lieblingskollegen oder was weiß ich, fahre ich dann auch gerne mal weg, so, oder mit T9 oder so, waren wir schon so oft irgendwo.
Klar.
Dass man sich dann so einschließt mit Blick aufs Meer oder keine Ahnung, wenigstens auf den Pool oder wenigstens im Wald oder irgendwas, weißt du.
Ja.
Und dann so irgendwie an so einem Ort dann einfach so konzentriert ein paar Tage lang kocht und irgendwas Geiles macht, so, das finde ich immer. Ja, und wenn ich weiß, dass die sich so zusammengesetzt haben, dann bekommt das alles irgendwie noch mehr, wenn ich das dann anhöre.
Ja, ja, verstehe. Ansonsten auf die Playlist habe ich natürlich noch ich habe Drogen, Naiv und Down mit Niemand. Das haben wir auch alles noch auf die Rap-Stammtisch-Playlist, dass die Leute, wenn sie es noch nicht gemacht haben, halt auch noch mal so in dein Album reinhören. Und ja, also keine Ahnung, ne, dieser Longest Mongest Song, der lässt mich halt irgendwie nicht los. Es ist natürlich, wenn man so will, das ist halt wirklich der simpelste vom Tape, ohne das in irgendeiner Weise abwerten oder irgendwie zu meinen, aber der lässt mich nicht los und der geht auch nur ein bisschen über anderthalb Minuten, aber ja.
Ja, cool, es freut mich, ja, ich mag den Song.
Sehr special auf jeden Fall. Voll. Ich glaube, das war alles Musikalische, was wir noch reingeworfen haben. Ich würde sagen, wir bringen das Ganze zu einem Ende jetzt langsam, wa?
Okay.
Legst du schon an zu Berlinern hier, oder wie?
Ich
so schnell geht das?
Ich gewöhne es mir jetzt an, damit die Leute nicht so komisch gucken und fragen, ob ich aus Ostdeutschland komme, aber nicht Berlin.
Genau.
Talki, so vielen Dank, dass du dir an einem Freitagabend hier die Zeit genommen hast, um mit uns zu quatschen, um ein paar Einblicke zu geben, um uns teilhaben zu lassen an den ganzen Details und Specialties, die du irgendwie in deine Musik einfließen lässt. Gut.
Danke, dass ihr euch den Freitagabend freigenommen habt, auf jeden Fall.
Na klar.
Es war auch, ich hatte wirklich auch gar keine andere Zeit irgendwann. Also es hat genau gepasst, der zweite. War cool.
Eine absolute Ehre, Mann. Vielen, vielen Dank.
Danke.
Hast du noch was Wichtiges, was du gerne zum Schluss noch sagen willst, was noch offen geblieben ist?
Nee, also ja, das Einzige, was ich sagen kann, ist, es kommt dieses Jahr noch einiges so. Und genau, es kommen zwei T9-Platten auf jeden Fall.
Ja, Mann.
Genau, eine ist so. So ein bisschen Spaßprojekt, sage ich mal, für uns so. Das haben wir so ein bisschen einfach so locker aus dem Ärmel irgendwie. Und das andere ist dann so ein bisschen das Album, ist jetzt auch nicht so komisch klingen, aber da haben wir uns, sage ich mal, so, das ist so ein bisschen dichter einfach. Und das wird auch relativ, also erzählt viel so Story. Also so ein bisschen, wir haben das am Anfang so Arbeitstitel, war so ein bisschen das Formalbum, weil das so ein bisschen am Anfang wie diese beiden Formtracks war. Ja. Und dann, ja, aber es ist jetzt auch nicht alles nur so formmäßig, aber ja, es sind so Stories auch und Persönliches auf jeden Fall. Geht ein bisschen unter die Haut und ja, so wahrscheinlich die persönlichste Platte von ihm oder von uns. Und ja, darauf freue ich mich auf jeden Fall. Das ist jetzt, kommt alles bald irgendwie nacheinander dieses Jahr. Genau, und dann sind noch ganz viele andere Sachen irgendwie in der Mache, die man jetzt noch nicht so sagen kann, aber da kommt auf jeden Fall noch einiges, ja.
Super cool.
Sehr gut, wir freuen uns drauf.
Cool. Definitiv. Wir machen das Ding zu. Torben kann auch Adlib reinsteuern. Hab so vielen Dank, dass du hier warst, Talki. Wir sind raus für heute.
So sieht's aus.
Du. Yeah. Erlesene Runde zu späterer Stunde. Lehn dich zurück, genieß jede Sekunde. Ey, komm schon, setz dich, guck, es ist samtlich. Keine Hektik, das ist der Stammtisch. Ey, das ist der Stammtisch.